Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung, heißt sie Stefan Kempis. Wir stellen Ihnen in diesem Monat die Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten vor, ein Werk des Sozialarbeiters und Theologen Karl Rottenschlager, das ehemalige Strafgefangene, Obdachlose und Arme aufnimmt und heilt. Hier zunächst aber einige Radio-Vatikan-Nachrichten vom Tag.
Mit Stefanie Stahlhofen. Vatikan. Papst Franziskus habe eine ruhige Nacht verbracht und gut geschlafen. Am Sonntagmorgen habe das katholische Kirchenoberhaupt wie üblich Zeitungen gelesen und gefrühstückt. Die Behandlung wird fortgesetzt. Das gab Vatikansprecher Matteo Bruni diesen Sonntag im Gespräch mit den beim Vatikan akkreditierten Journalisten zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus bekannt. Das katholische Kirchenoberhaupt war am Freitag aufgrund einer Bronchitis in die römische Gemelli-Klinik gekommen. Sein Angelusgebet diesen Sonntag hielt der 88-Jährige auf Anraten der Ärzte nicht. Er ließ aber vom Vatikan einen Text verbreiten, in dem er allen für den Beistand und die Gebete dankte, sowie dem medizinischen Personal für die Fürsorge. Die Sonderaudienz zum Heiligen Jahr der Kunst- und Kulturschaffenden am Samstag und ein für Montag geplantes Treffen des Papstes mit internationalen Kinogrößen bei der römischen Filmzentrale Cinecittà hatten aufgrund der Erkrankung abgesagt werden müssen. Bei der Heilig-Jahr-Messe für die Künstler hatte der Papst diesen Sonntag auch nicht dabei sein können. Franziskus wurde von Kurienkardinal José Tolentino de Mendonca vertreten. Vom 15. bis zum 18. Februar findet in Rom die dritte Großveranstaltung des Heiligen Jahres 2025 statt, die Heilig-Jahr-Feier der Künstler und Kulturschaffenden. Die aktuellsten Informationen zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus gibt's immer bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de. Dort können Sie auch den Text, den Papst Franziskus zum Angelus verbreiten ließ, im Wortlaut in unserer Arbeitsübersetzung auf Deutsch nachlesen und Sie können die Künstlermesse zum Heiligen Jahr im Video nachschauen und auch die Papstpredigt zu diesem Anlass im Wortlaut in der deutschen Übersetzung nachlesen.
Mit obdachlosen Menschen, Asylbewerbern, ehemaligen Strafgefangenen und Suchtkranken wohnen, mit ihnen arbeiten, essen, leben, ein Stück Weg teilen, das Brot teilen, rund um einen Tisch, miteinander quasi eine Familie sein. Das ist eine Lebensentscheidung für ganz wenige. In Karl Rottenschlager reifte diese Lebensentscheidung über eine längere Zeit des Suchens heran. Wir gehen weit zurück, Anfang der 1950er Jahre im ländlichen Oberösterreich.
Herr Rottenschlager, Ihre Kindheit auf einem Bauernhof, die prägende Gestalt, die Großmutter, ein Leitsatz der Großmutter ruckt zu, setzt euch zu uns. Die Gastfreundschaft, das ist ein Leitmotiv bei Ihnen im ganzen Leben geblieben, richtig?
Absolut, ja. Ja, die ersten Jahre am Bauernhof, das war das Elternhaus meiner Mutter. Vater war Kriegsinvalide und darum haben wir dort einmal quasi am Hof mitleben dürfen. Das hat mich schon als Kind immer fasziniert. Die hat einfach ohne Vorbehalt, ob der Rauch von Kehrer war, der Briefträger, ja, aufgenommen und die berühmte Jause im Ostviertel ist ja bekannt für die Gastfreundschaft. Aber was mich und uns Kinder oft frappiert hat, ja, auch diese Bettler aus Steyr, Umgebung, die aufs Land gekommen sind, auch Bettlerinnen, ja, die manchen uns hat das ein bisschen geschockt und zum anderen ja fasziniert, die haben ja gestunken furchtbar. Ja. Und die Großmutter hat denen genauso ein Stiegel Brot gegeben oder ein Most oder ein Schmalzbrot. Und das ist schon irgendwie prägend gewesen.
Mit 10 Jahren kam Karl aufs Gymnasium nach Seitenstetten zu den Benediktinern.
Da hat sich sozusagen ein kleiner Horizont vom Dorf geweitet und beeindruckt hat mich schon diese Persönlichkeiten, die von ihrem Einsatz als Missionare oder Entwicklungshelfer berichtet haben. Und ich wollte zunächst noch der Matura auch eventuell Betriebswirtschaft, Steierumgebung oder sehr viele Betriebe, heute BMW und so weiter, damals die Steuerwerke, oder eben doch in Richtung Mission und habe mich dann für Theologie entschieden.
St. Pölten, Priesterseminar, denn Theologie studieren, das hieß damals ausnahmslos Priester werden. Wir sprechen von der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ihre Zeit im Seminar war während des Konzils und es waren irgendwie schon spürbar Reformen, die die katholische Kirche dann unternommen hat. Reformen, die das ganze Kirchesein betreffen, die Definition der Kirche als Volk Gottes, also nicht mehr so eine klerikal verfasste Kirche, sondern eine Kirche, in der Laien und darunter auch Frauen eine neue Rolle haben, eine neue Sendung. Und das muss alles so mit großen Hoffnungen und einer Aufbruchsstimmung für Sie verbunden gewesen sein, für Ihre Generation.
Tolle Aufbruchsstimmung und wir haben auch gespürt, wir müssen mit denen solidarisch sein, die jetzt außerhalb von Österreich in den Missionen, um das jetzt sehr allgemein zu sagen, tätig sind. Darum habe ich ja selber dann das erwogen, ja, zum Beispiel da nach Südostafrika zu gehen, aber auch mit denen, die in Osteuropa, damals hat man das genannt, hinter dem Eisernen Vorhang, in einer doch großen Bedrängnis leben.
Mehr als 200 Fahrten hinter den Eisernen Vorhang wurden organisiert. Karl Rottenschlager war an die 30 Mal mit dabei. Es waren Reisen katholischer Solidarität in einem Kontinent, der auf heute unvorstellbare Weise geteilt war.
Und wir waren eigentlich tief beeindruckt, unter welchen Opfern viele, viele Christen in Osteuropa treu zu ihrem Glauben gestanden sind.
Was genau haben Sie da gemacht?
Ja, also nicht nur jetzt Bibeln geschmuggelt, sondern auch Literatur und haben auch viele Dissidenten besucht, also in Tschechien, in Polen, aber auch jetzt in Polen zum Beispiel die Oase-Bewegung unterstützt, die vom Staat doch immer wieder diskriminiert und schikaniert wurde, aber da haben wir sowas wie eine geistliche und materielle Gütergemeinschaft versucht zu leben, so gut es halt möglich war, um einfach die Gemeinden, die es dort gab, zu stärken. Und umgekehrt sind wir oft auch sehr beschämt und bestärkt zurückgekommen. Weil was riskieren wir, wenn wir uns für den Glauben einsetzen? Während dort kann das Berufsverbot, kann Gefängnis bedeuten. Und wir haben also ja ganz berührende Begegnungen gehabt mit Menschen, die wirklich aus der Drangsal gekommen sind.
Man vergisst das gerne. Österreich war damals wirklich, gerade auch St. Pölten, ganz nah am Eisernen Vorhang. Das waren wenige Dutzend Kilometer. Sie waren auch in Frankreich unterwegs und haben dort die Bewegung der Armenpriester kennengelernt, die Rom ja in den 1950er Jahren gebremst hat, wegen unterstellter Nähe zum Marxismus, dann aber nach dem Vatikanum wieder zuließ und unterstützte. Was haben denn diese Begegnungen in Frankreich mit dieser Form des Priestertums in Ihnen ausgelöst?
Ich war mit zwei befreundeten Priestern aus der Diözese bei 22 Equipes auf Besuch, die auf diese Weise sozusagen versucht haben, im Arbeitermilieu präsent zu sein. Es geht gar nicht um großartige Aktivitäten. Und wir waren schwer begeistert. Und auf meine Frage, ich sage jetzt zum Beispiel die Hippolyte-Pfarre in Paris, wie halten Sie die Spannungen aus? Einerseits Lefebvrianer, andererseits die Progressisten.
Müssen wir sagen, Lefebvrianer sind die ganz konservativen, traditionsorientierten?
Ja, die halt nach tridentinischen Ritus und damals hat sich schon abgezeichnet, doch dieses Nebeneinander, also es war kein schismatischer Zustand, aber doch ein Spannungsfeld. Und da habe ich dann einen Priester gefragt, das hat mich zutiefst beeindruckt, der dort Leiter dieser Teampfarre war. Um 9 war zum Beispiel tridentinische Messe, um 10 oder 11 halt dann in der Landes- oder ja, Sprache. Und er hat gesagt, immer nur auf den positiven Keil schlagen. Also sozusagen die Einheit leben, auch in diesem Spannungsfeld. Und für mich waren diese Begegnungen eine Ermutigung, auch jetzt in einer neuen Form, heute heißt es Evangelisieren, das Evangelium anzubieten. Und in Summe waren diese Fahrten nach Osteuropa, also vor allem Kirchen im Untergrund, aber auch Dissidenten, aber auch dann die Begegnungen mit der französischen Kirche, in Summe ist also unglaublich ermutigend und stärkend meiner Berufung größtmögliche Konsequenz zu leben.
Wann und Und wie haben Sie entdeckt, dass Sie keine Berufung zum Priester haben, sondern eine ureigene Berufung zum Laien, was ja was ganz Neues war?
Ja, das war schon im ersten Jahr der Theologie, also noch im Seminar, die Briefe von Charles de Foucault, der verstanden hat, er soll an der Seite der Armen, letztlich waren es dann die Tuaregs, leben. Wenn man sagt, wie viele hat er getauft? Einen. Letztlich die Person, das war ja ein Misserfolg, aber es war schon sozusagen auch eine Form der Evangelisierung im muslimischen Umfeld, die heute nur in der Form möglich ist. Also die Brüder von Tibarin, ja, haben das gelebt mit einer, möchte ich sagen, Treue. Das ist wegweisend. Das war für mich dann so sonnenklar, das ist es. Und habe aber etwa 10 Jahre gesucht, wo könnte das sein?
Und dann kam ein Moment der Vorsehung, einer von mehreren in Rottenschlagers Leben. Er machte damals seine Ausbildung an der Sozialakademie, wohnte mit Kollegen zusammen. Eines Abends kam einer von ihnen heim in die WG und sagte zu Karl:
Am schwarzen Brett hängt ein Zettel für Stein, werden Sozialarbeiter gesucht, es meldet sich niemand.
Stein ist Österreichs zweitgrößtes Gefängnis. Rottenschlager hatte damals schwer mit seiner physischen Gesundheit zu kämpfen, eine langwierige Kiefergeschichte, und las viel Apostelgeschichte und die Paulusbriefe.
Das war dann ganz klar, wie wenn, ich war damals 25, Christus sagt, so, und jetzt geh. Habe im Ministerium angerufen, also Justizministerium, ist dem noch so? Ja, nein, wann könnte ich den Direktor treffen, habe dann die Nummer bekommen und bin dann mit diesem Gefängnisdirektor nach Stein gefahren. Und da habe ich gewusst, das ist es.
In der Justizanstalt im niederösterreichischen Krems sind Österreichs gefährlichste Strafgefangene inhaftiert. 9 Jahre sollte Rottenschlager bleiben und diesen Männern dienen.
900 Häftlinge, alles Männer, und zwar solche, die Haftstrafen von mindestens 1,5 Jahren abzusitzen haben, nach weltlichen Termini Schwerverbrecher, Räuber, Mörder, wirklich die schweren Jungs. Sie wollten dahin.
Ich habe gespürt, das ist sozusagen mein Afrika. Also Gott will, dass ich dorthin gehe und bleibe, und ob er 7, 8 Jahre mir gedacht, das ist für den Rest des Lebens, so wie Damian de Wester. Insel der Verbannten, mein Platz. Das sind die Aussätzigen unserer Tage. Außerdem Pfarrer, Rektor Toni Brunner und mir hat es ja niemand gewagt, um dann die Justizbeamten in den Keller hinunterzugehen. Und ich habe genau gespürt, mein Platz ist in den Kellern der Menschheit.
Was ist im Keller von Stein?
Die Keller sind damals noch legal oder halblegal. Alle Neuzugänge gewesen, alle mit Ordnungswidrigkeiten und alle mit Suizid. Versuchen, das war quasi unter Anführungszeichen die therapeutische Maßnahme. In der Zellentür ist ja noch einmal die sogenannte Guck, ein kleines Tür, wo man das Essen reingeben kann oder Nachrichten übermitteln kann. Und der Gefangene kann auch durch dieses kleine Tür durchschauen und irgendwie dem Beamten eine Botschaft. Und das war dann für mich klar, das ist der leidende Christus heute, wo mein Platz ist. Ja. Wenn die bei der Essensausgabe alle den Kopf rausgestreckt haben oder mit dem Blechgeschirr schon also auf Tempo gedrängt haben oder eben auch protestiert, es hat ja also oft dramatische Situationen gegeben. Und da war klar, das ist mein Platz.
Zugleich wurde Rottenschlager Sprecher der Gefängnissozialarbeiter. In dieser Funktion drängte er 1975 den österreichischen Justizminister Christian Broder, es war das Kabinett des Sozialdemokraten Bruno Kreisky, dazu, mehr Sozialarbeit in Haftanstalten zu sichern, um die Rückfallquote bei den Haftentlassenen zu senken. Schon damals zeigte sich ein Zug, der Rottenschlag auf seinem ganzen Weg begleitet hat. Er versteht es, seine Überlegungen so vorzustellen, dass sie geteilt und schließlich verwirklicht werden, auch von politisch Verantwortlichen.
Und siehe da, 4 Jahre später waren wir in Stein zu 6 und Österreich nicht 19, sondern 120 Sozialarbeiter in den Gefängnissen. Und da war mir auch klar, dass unter anderem auch meine Aufgabe ist, also nicht nur als Dienst für den Einzelnen oder an der Seite dieses Gefangenen, sondern auch Lobbying zu betreiben und für diese Gruppe Stimme der Stimmlosen zu sein. Und das hat mich bis heute beflügelt.
Sartre sagt, die Hölle sind die anderen. Ich glaube, in einem Gefängnis ist es vielleicht noch nachvollziehbarer, was er damit gemeint hat. Aber was setzen Sie dem aus der Perspektive des Evangeliums entgegen?
Ja, alles. Der andere kann auch ein Geschenk Gottes sein. mit Christus in der Mitte ist, auch im Gefängnis, kann in dieser traurigen Welt der Gefängnisse plötzlich ein Stück Hoffnung erfahrbar und lebbar sein. Und plötzlich kann der eine für den anderen auch wichtig sein und hilfreich.
Es war die Zeit, in der der junge Sozialarbeiter oft nach Taizé aufbrach. Dort in der ökumenischen Gemeinschaft des Gebets im französischen Burgund legte er zu Ostern ein Privatgelübde ab.
Das ist ein kirchenrechtlicher Terminus. Es war eine Meditation in der Osternacht. Alles für das Ganze riskieren. Sei treu bis in den Tod, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Frage war eigentlich, bist du bereit, wirklich jetzt für mich, also für Christus, alles zu riskieren? Und ich habe damals mit dem Bruder Rudolf, ein Pastor aus Hamburg, Bruder in Taizé, eine Stunde geschenkt. Ja, und dann stellt er mir die Frage, sagt er, ist es bei Ihnen so, dass diese 1000 Gefangenen quasi in ein Antlitz verschmelzen, das ist das Antlitz Jesu, und der mir die Frage stellt, bist du bereit für mich das Leben? Ich sage, exakt, das ist es. Und das war dann sozusagen die Entscheidung in Taizé. Natürlich hätte ich gern Familie gegründet und Kinder und so weiter. Wo ich gespürt habe, man kann nicht ewig jetzt das offen lassen.
Rottenschlager war 29 Jahre alt. Mehrmals versuchte er, etwas zu schaffen, das im Grunde schon Emaus war. Und mehrmals scheiterte er damit.
Dann habe ich oft gezweifelt, ob ich mich nicht so quasi verrannt habe. Und da ist auch wichtiger, solide geistliche Begleitung und auch eine Gebetsgruppe. Und die haben mich ermutigt, wenn es im Plan Gottes ist, Gott spricht ja durch die Umstände, ja, werden sich die Dinge fügen.
5-mal scheiterte Emaus am Widerstand der jeweiligen Bevölkerung.
Alle haben gesagt, super, aber bitte nur nicht bei uns, Frauen und Kinder sind gefährdet.
Beim 6. Anlauf ist es geglückt und die St. Pöltner Caritas, bei der Rottenschlager damals arbeitete, stellte ihn für sein Projekt frei.
Durch einen Tipp von einem Pfarrer haben wir dann das Haus in der Herzogenburgstraße bekommen. Und noch bevor der Erste eingezogen ist, die Gebetsgruppe war dafür, der Caritas-Direktor sich freut, der Bischof hat mir seinen Segen gegeben, habe ich plötzlich unglaubliche Angst gehabt. Ich habe also kurz noch mal gesehen, das, was ich in 9 Jahren Stein erlebt habe, die scheinbare Übermacht des Bösen. Ich habe schon im Haus gewohnt, das war eine desolate Bruchbude. Und eine Stimme hat immer wieder mir eingeflüstert, gib auf, das wirst du nie schaffen. Und ich kann sehr nüchtern Situationen prüfen und ich habe schon gewusst, ja, das ist schon mächtig, das Böse, aber letztlich vertraue ich, dass Gott mich bis daher geführt hat. Aber die Angst war dann so groß, ich knie mich nieder, ich weiß heute noch genau die Stelle, wo das war in dem Haus, und sage, Jesus, hilf, sonst gebe ich wirklich auf. Und die Antwort im Gebet war ganz klar, hab keine Angst, wo 2 oder 3 in meinem Namen mit mir, dem Auferstandenen, in der Mitte unterwegs sind, werdet ihr stärker sein als das Böse. Und das wirkt, das hält bis heute.
Gudrun Seiler im Gespräch mit Karl Rottenschlager über die Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten. In genau einer Woche senden wir die nächste Folge dieser Radioakademie. Wenn Sie alle 4 Teile gesammelt nachhören möchten, schicken wir Ihnen auch gerne eine CD zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an cd@vaticannews.de. Ich wiederhole, cd@vaticannews.de. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.